Malcolm, da das heute, ich sage jetzt mal, konzentrierte Nahrung ist, habe ich mir erlaubt, euch auf einem Zettel, einem Handout, legt das nachher auf, kriegt ihr nachher die wichtigsten Folien drauf zu tun, könnt ihr das dann zu Hause nachlesen. Das Thema heute steht in einem hier unbekannten Zusammenhang. Ich habe das mal in der stillen Zeit für mich gelesen und ist mir dann immer wieder nachgegangen. Und so ist dieses Wort dann auch bei mir immer lebendiger geworden. In Hosea 4, die Verse 1 bis 6. Höret ihr Kinder Israel, des Herrn Wort, denn der Herr hat Ursache zu schelten, die im Lande wohnen, denn... Das zählt auf, keine Treue ist, keine Liebe, keine Erkenntnis Gottes ist im Lande, sondern Gotteslästern, Lügen, Stehlen, Blutschuld hat überhand genommen. Konsequenz, darum wird das Land jämmerlich stehen und allen Einwohnern wird's übel ergehen. Es werden auch die Tiere auf dem Feld, die Vögel und im Himmel, die Fische im Meer weggerafft werden. Doch man wird nicht schelten, man wird auch nicht strafen, denn dein Volk ist wie die, so dem Priester schelten. Darum sollst du bei Tag fallen, und der Prophet soll es nachts neben dir fallen. Also will ich deine Mutter auch hingehen lassen. Und jetzt kommt nochmal die Konsequenz aus allem. In Vers 6, Hosea 4, Vers 6, mein Volk ist dahin, darum, dass es nicht lernen will. Denn du verwirfst Gottes Wort, darum werde ich dich auch verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester sein sollst. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will ich auch deine Kinder vergessen. Soweit Gottes Wort, das uns heute Morgen jetzt intensiv beschäftigen wird. Ein Thema, über das man normalerweise nicht predigt, aber mir hat dieses Wort sehr viel mitgegeben. Wenn wir bitte die erste Folie haben könnten. Ja, also höre des Herrn Wort. Das ist so der Aufruf. Hör auf das, was Gott sagt. Denn der Herr hat Ursache zu schelten, zu klagen, zu schimpfen über diejenigen, die im Lande wohnen. Es sind drei Dinge, die Gott anklagt. Es ist keine Treue. Könnte man das hebräische Wort emet auch mit Zuverlässigkeit, mit Beständigkeit übersetzen. Eigentlich heißt es Wahrheit. Es ist keine Liebe. Genau genommen steht dort das Wort Gnade. Es ist keine Verbundenheit mehr. Wir haben in der Einleitung gehört, wie wichtig es ist, auch Gemeinschaft zu erleben. Und Gott sagt, erlebt ihr nicht mehr. Keine Erkenntnis Gottes hat was mit Erkennen, mit Wissen zu tun. Schauen wir uns das genauer an. Sollte das nur irgendwie... Ja, gut. Keine Treue. Emet ist die Wahrheit. Die Frage ist, ob wir heute nicht in einer Gesellschaft leben. Eins zurück. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Sonst. Nächste Folie, bitte. Nochmal. Keine, also, leben wir nicht in einer Gesellschaft, wo Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, muss er bitte zurück, geht nicht. Leben wir nicht in einer Gesellschaft, in der Zuverlässigkeit, Beständigkeit, glaubwürdige Wahrheit werden zunehmend zu Fremdwörtern. Heute ist ein Kampf drum, was ist wahr, was ist zuverlässig, mit wie viel Falschinformationen werden wir in den Medien bombardiert. Das ist heute ein Riesenproblem. Und diese modernen Medien haben ihre guten Seiten, aber sie haben auch ihre andere Seiten. Man kann unglaublich viel manipulieren da drin. Und gerade, ich habe euch erzählt von den Studenten, die werden machen da Masterstudien in Multimedia. Und es ist ein Riesenthema heute, was ist zuverlässig? Was ist wahr? Und wie oft sind die Menschen einfach hin und her geworfen von den Tagesmeinungen, einmal so, wisst ihr, und das ist ganz zentral. Wenn wir in Jesus Christus gegründet sind, dann werden wir nicht mehr hin und her geworfen von den Tagesmeinungen, sondern dann haben wir im Wort Gottes die Beständigkeit. Das ist ein ganz wichtiger Eckpfeiler. Ich verlasse mich auf ihn. Er ist Kompass in einer Zeit, die immer verworrener wird. Gut. Es ist keine Liebe, keine Gnade. Eigentlich steht doch das Wort Gnade. Das heißt, leben wir nicht in einer gnadenlosen Gesellschaft, Leute, wo sehr unbarmherzig her und zugeht. Und ist auch keine Erkenntnis Gottes. Wo wird heute noch biblische Grundwahrheit verkündigt? Das schaut hier natürlich, ich sage mal, im Zürcher Oberland anders aus. Aber wisst ihr, in Deutschland, da habt ihr Studenten, die kennen nicht eine einzige biblische Geschichte. Aus der ehemaligen DDR, die sind so, ich sage jetzt mal, gottlos aufgewachsen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und das ist Realität. Das ist aber die nächste Führungsgeneration in einem Staat. Wir leben hier fast, ich sage mal, in einem geschützten Raum hier. Mit den Freiheiten und mit allem, was wir hier haben. Es gibt in Deutschland Gegenden, die sind geistliche Wüste. Da ist gar nichts, Leute. Deutschland ist Missionsland. Und wenn ihr Studenten habt, da könnte ich die einfachste biblische Geschichte erzählen, kennen die überhaupt nicht. Nichts da. Können sie ja nichts anknüpfen. Und versucht dann immer auch wieder eine biblische Geschichte einfließen zu lassen und merkt dann, da muss ich bei ABC anfangen. Also wo ist die Erkenntnis Gottes, wofür das hin? Und so haben wir als erstes eine theologische Katastrophe. Und wir haben drei Dinge nicht mehr. Gnade, einzig in Gottes Tun. Das ist der Punkt, wo Gott sagt, alles fängt mit der theologischen Katastrophe an. Und dann geht's abwärts. Dann kommt die ethische Katastrophe. Ich mache das jetzt genau in der Reihenfolge, wie das hier steht, weil genau in der Reihenfolge läuft das auch ab. Die ethische Katastrophe ist die Folge der theologischen Katastrophe. Man nimmt Gottes Wort nicht mehr für ernst. Ist nicht mehr in den Medien drin, wird nicht mehr verkündigt. Die Leute können wunderbar leben, ohne dass sie sich jemals nach Gott umdrehen. Wisst ihr, früher war nicht alles besser. Das wäre eine Illusion. Nur, früher gab es noch allgemeine Gottesfurcht. Da hatte man noch Ehrfurcht vor Gott und wusste, das ist richtig, das ist falsch. Hatte Konsequenzen. Heute fällt das weg. Und deshalb sind wir in der ethischen Katastrophe drin. Und die ist gewaltig. Ich sage euch jetzt gar keine Beispiele, aber die könnt ihr tagtäglich in den Zeitungen selber lesen, welche ethische Katastrophe wir heute drinstecken. Bis hin, fängt ganz unten an, es hört ganz oben auf, Managergehälter, die jenseits sind. Wir haben auch ethische Katastrophen, bis ins Kleine hinein. Ich werde das nie vergessen. Ganz kleines Beispiel. Als ich in Deutschland draußen war, in der Pension, verstehe mich mit der Pensionsbesitzerin sehr gut, sie ist gläubig. Wir unterhalten uns viel über die Heilige Schrift. Und eines Tages ist dort ein Mann, und ich habe schon gespürt, ihm geht's nicht gut. Und dann saßen wir dort, es gibt so eine kleine Küche in der Pension, zusammen. Und dann hat er mir erzählt, dass er eigentlich aus Polen stammt und hat sich als Söldner anwerben lassen für den Libanon. Ich habe auch nicht gewusst, dass im Libanon polnische Söldner sind. Und aktuell. Und denen gibt man eine Menge Geld für ihre Verhältnisse auf die Hand und dann töten sie. Der Mann war innerlich und äußerlich kaputt. Die Konsequenz war, dass er sagt, die haben uns verkauft und verraten. Ich glaube keinem polnischen Politiker mehr etwas. Versteht ihr? Das ist die ethische Katastrophe heute. Da werden Leute in Dinge hineingeschickt, wo man nachher sagen muss, wenn sie dann zurückkommen, an Leib und Seele krank, kümmert sich kein Mensch mehr darum. Realität. Das lest ihr nichts in den Zeitungen, so gibt's viele, wo so für wenig Geld oder für viel Geld, je nachdem, wie man es anschaut, für sie ist es viel Geld, dann alles, ihre innere Seele verkaufen. Nächster Punkt. Nach der ethischen Katastrophe kommt die wirtschaftliche Katastrophe. Heißt dann im Vers 3, es ist die richtige Abfolge. Darum wird das Land dürre stehen, alle seine Bewohner werden dahin welken. Die wirtschaftliche Katastrophe, ich sage dann später noch was dazu, da laufen wir jetzt gerade voll rein, Leute. Wir leben in einer Scheinoberfläche, es wird uns einiges in den nächsten Jahren um die Ohren fliegen. Kann ich euch garantieren. Das wissen die führenden Leute. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt. Die ökologische Katastrophe. Die ökologische Katastrophe, dort heißt es dann im nächsten Vers, auch die Tiere auf dem Felde, die Vögel unter dem Himmel, die Fische im Meer werden dahingerafft werden. Bevor es zur Umweltkatastrophe kommt, kommt es zur ethischen Katastrophe, das heißt zur Innenweltkatastrophe. Und ich sage euch jetzt was sehr Provokantes. Vergesst all diese Umweltideologien. Da wird ein riesen Hype gemacht. Was wir hier von der theologischen Seite aus mal ganz klar sagen müssen, und das lest ihr nirgends in den Medien. Wer sagt uns, ob das nicht auch Gericht Gottes ist? Von Hosea 4 her kommt zuerst die ethische Katastrophe, also theologisch dann ethische Katastrophe und als Konsequenz davon die ökologische Katastrophe. Da könnt ihr x Weltkongresse veranstalten, das ändert überhaupt nichts. Das sind menschliche Bemühungen, wo ihr nachher sagen könnt, Leute, vielleicht sind wir hier in einem Gerichtsfahrplan Gottes drin. Weil wir Gottes Wort verworfen haben, ist das die Konsequenz davon. Also all das, was uns da heute serviert wird, ich sage, viel zu kurz gegriffen. Die Dinge gehen viel tiefer. Die nächste Katastrophe, die fünfte Katastrophe, ist eine pädagogische Katastrophe. Das heißt dann, doch soll man niemanden noch schelten, noch zurechtweisen. Heute ist der große Kampf in unseren Schulen. Lehrpläne und so weiter. Konsequenz all dessen, wenn wir das Gotteswort nicht mehr ernst genommen haben, früher waren solche Dinge noch wie Gottes Wort und so weiter in den Lehrplänen verankert. Heute wird eine allgemeine Mitmenschlichkeit daraus, eine allgemeine Ethik, ja. Aber das Fundament verlassen wir. Und ihr wisst, da ist ja jetzt schon der Kampf drum über die Schweizer Nationalhymne. Und ich sage das jetzt als Schweizer Leute. So werden die Bausteine immer mehr rausgebrochen. Deshalb die pädagogische Katastrophe, antiautoritäre Erziehung, das ist an sich schon alt, aber das geht immer mehr in die Schule und die Gesellschaft rein. Und entsprechend schwierig ist das. Also ich sage mal hier, auch in der Schweiz sind wir da noch ein Stück weit auf einer Insel der Seligen. Aber wenn ich an gewisse Schulen in Deutschland denke, da kannst du eigentlich als Lehrer abdanken. Da hast du keine Chance mehr in gewissen Gegenden. Kannst du zumachen. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Ich muss lauter nochmal drücken. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist, ist die Zusammenfassung, denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich dich auch verwerfen. Du vergisst das Gesetz deines Gottes, darum will ich auch deine Kinder vergessen. Also das hat dann Auswirkungen in die nächsten Generationen. An sich das hebräische Wort Torah übersetzen wir in der Regel mit Gesetz. Aber dahinter steckt viel mehr. Torah, Gesetz heißt eigentlich vom jüdischen Verständnis her Anweisung fürs Leben. Weil wir die Anweisung Gottes für unser Leben verworfen haben, haben wir die Konsequenzen zu tragen. Und die sind gewaltig. Wir kriegen die Auswirkungen dann auch in der nächsten Generation, Deshalb müssen wir uns gut überlegen, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Was sind die Konsequenzen? Und Erich von Tobler hat das ja in der Einleitung gesagt, hat die Bibel hochgehalten. Wir können uns wirklich fragen, womit beschäftigen wir uns den lieben langen Tag? Also ich habe gewisse Medien, haben wir abbestellt zu Hause. Jetzt könnt ihr sagen, der Manfred ist ja gar nicht über alles informiert. Hört mal so. Also auf der einen Seite lese ich die Sachen im Internet, dann schaue ich am Abend vielleicht nur kurz Fernsehen, habe keinen Fernseher, da kann man ja heute übers Internet machen. Und am nächsten Tag lese ich in der Zeitung. Also dann lese ich dreimal das Gleiche. Und wie viel habe ich in der Zeit Gottes Wort gelesen? Also haben wir die Tageszeitung abbestellt. Sind nicht mehr über alles informiert, was so tagtäglich passiert. Hab trotzdem den Eindruck, dass wir gut informiert sind. Aber versteht ihr, wir werden heute zu bombardiert. Das ist für mich geradezu ein teuflischer Plan mit x Informationen. Und der Teufel kriegt es hin, dass wir von Gottes Wort weggezogen werden. Wie viel Zeit verwenden wir noch darauf, dass Gottes Wort in uns wirken kann? Ich meine nicht nur hier oben, sondern am Herzen drin. Nun habe ich ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und man wird ja nicht jünger. Und man muss dann auch schauen, oder ich muss da schauen, dass das da oben noch fit bleibt. Und da muss ich was dafür tun. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so sprachbegabt. Und mir entschwinden die Sprachen, wenn man älter wird und sie nicht braucht. Ich weiß, es gibt sprachbegabte Leute, die können das jetzt nicht so nachfühlen. Die reden so viele Sprachen und mehrsprachig, war immer mein Traum. Also was habe ich gemacht? Nur ein kleines Beispiel. Es geht nicht darum, um mich zu rühmen, sondern es geht darum, ich muss was tun, Leute. Ich habe angefangen, den Psalm 121 auf Hebräisch auswendig zu lernen. Und ich merke, wie mühsam die Geschichte ist. Gottes Wort auswendig lernen, Leute. Das sind Schätze. Wer macht das noch? Bibelverse auswendig lernen. Früher war das selbstverständlich. Aber auswendig lernen und wirken lassen, wie Nahrung, sagen wir jetzt, dass es gut verdaut wird, das ist doch das Entscheidende, Leute. Gehen wir zum nächsten Schritt. Eine kurze Zusammenfassung des Ganzen. Also wir haben 6 Katastrophen, die theologische, die ethische, dann kommt die wirtschaftliche aus dem heraus. Habe ich zu lange gedrückt? Eins wieder zurück. Okay. Also die ethische, die wirtschaftliche, die ökologische, die pädagogische und dann zum Schluss bürgerkriegsähnliche Zustände, wenn es dort heißt, dass der Prophet des Nachts fallen wird. Das sind bürgerkriegsähnliche Zustände. Das müsst ihr euch nicht aufschreiben, das habe ich euch nach einem Handout drauf. Und ihr könnt das zu Hause dann nochmal genau nachlesen. In dieser Reihenfolge läuft das ab. Und in dieser Reihenfolge geht eine Gesellschaft zugrunde. Also wenn jetzt dann Leute in der ökologischen Katastrophe ansetzen, also Leute, das ist viel zu kurz gedacht. Das Ding fängt schon viel, viel früher an. 2 Punkte zur theologischen Katastrophe. Ich werde das jetzt hier nicht weiter ausführen. Kein theologisches Seminar. Ich sage nur 2 Dinge dazu. Das eine ist, schon 1711, vor praktisch 300 Jahren, hat man in der theologischen Literatur geschrieben, das Alte Testament besteht aus einer größeren und kleineren Anzahl voneinander unabhängig sich widersprechender Fragmente. Das heißt, vor 300 Jahren ist das in der Theologie schon gekippt und man hat das Vertrauen in das Wort Gottes entzogen. Das ist ja mit dem Grund, warum die STH in Basel entstanden ist. Ich habe Jahre später dann noch Zusatzstudien gemacht an Universität Basel und Zürich. Da saß ich im Seminar drin und dort wurde voller Überzeugung behauptet, Paulus sei antisemitisch gewesen. Also Leute, es ist so schrecklich, den Rest sage ich euch gar nicht. Das heißt, wenn die Gemeinden wüssten, was dort alles gelehrt wird, ihr würdet Kopfstände machen. Und jetzt ist das Problem, Die Dinge fließen jetzt in die evangelikale Welt rein. Das macht nicht Halt, das ist wie ein Krebsgeschwür. Noch ein Punkt da dazu. Da gibt's einen bekannten Mann, 1875, ich muss euch das mal vorstellen, nicht 1975, 1875, in Wellhausen, das ist rein evolutionistisches Denken. So sind die Studenten jahrzehntelang erzogen worden. Die Entwicklung, sagt er, geht von der Nomadenreligion über die Bauernreligion zur Prophetenreligion und schließlich haben wir als Abschluss die Gesetzesreligion. Da werden philosophische Systeme auf die Bibel draufgesetzt und man versucht als Philosoph die Bibel umzudeuten. Das heißt, das Vertrauen in die Heilige Schrift geht verloren. So werden unsere Theologiestudenten erzogen. Sie sind jahrhundertelang schon erzogen worden. Das hat man nur nicht draußen gesagt in den Gemeinden. Mit allen Konsequenzen, die wir heute haben. Die theologische Katastrophe. Das heißt, man geht davon aus, so wie es in der Heiligen Schrift steht, so war es nicht. Also müssen wir die Heilige Schrift umschreiben. Die Hauptaufgabe der Theologen ist, uns zu erklären, so wie es da steht, war es nicht. Und das ist die Katastrophe, Leute. Und da fängt das ganze Elend an. Seit rund 250 Jahren läuft im Hintergrund, das ist nicht offensichtlich, eine theologische Katastrophe. Wir tragen die Konsequenzen. Wir müssen Sorge tragen, dass auch in unseren evangelikalen Ausbildungsstätten Gottes Wort klar und wahr verkündigt wird. Und dass wir unsere Studenten gut zurüsten. Denn das hat alles Konsequenzen. Wir gehen jetzt in eine Konsequenz rein, wo man das nicht glaubt. Wenn Gottes Wort nicht so ist, wie es dasteht, und ich das ständig umdeuten muss, dann hat das Auswirkungen. Wenn Gottes Wort nicht mehr ernst genommen wird, dann gibt es beispielsweise auch keine Prophetie mehr. Es hat alles Konsequenzen. Konsequenz daraus ist, die Völkerwelt hat keinen Blick für Prophetie. Ich sage jetzt nur als Fußnote, spielt jetzt hier keine große Rolle. Ich bin immer nur erstaunt, wenn ich die Sachen lese. Wenn ich am theologischen Seminar kleine Propheten unterrichte, kommt unter anderem Sacharja vor. Sacharja ist ein ganz umkämpfter Prophet bei den Theologen. Ist über Jesaja. Also meistens in der Literatur und teilweise sehr aggressiv. Egal ob katholisch oder evangelisch, spielt überhaupt keine Rolle. Aber man schimpft dort gegen die Evangelikalen, wo immer noch glauben, dass Sacharja eine Person war. Nee, das waren zwei, es gibt sogar Theologen, die sagen, es waren drei Sacharja und die haben zu verschiedenen Zeiten gelebt. Und dann haben wir das Ganze zusammengestückelt zu einem Prophetenbuch. Das ist Standardtheologie in der wissenschaftlichen Literatur. Muss ich euch mal vorstellen. Das sagt man nur nicht in den Gemeinden. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn das in der Theologie so angefangen hat, vor Jahrhunderten, jetzt haben wir die Auswirkung davon. Das ist das Problem. Also, wenn ich Gottes Wort nicht mehr ernst nehme, dann nehme ich natürlich auch die Prophetie nicht ernst. Für die Leute gibt's keine Prophetie. Dann nehme ich beispielsweise auch den Sacharja nicht ernst. Der Sacharja ist so ein zentraler Prophet. Der ist, obwohl er zu den kleinen Propheten gehört, ist er so wichtig. In Sacharja 12, Vers 2 und 3 haben wir den Schlüssel für unsere heutige Zeit. Um zu begreifen, was im Nahen Osten passiert, da wird in nächster Zeit noch eine Menge passieren, da heizt sich was auf. Ich habe erst letztens wieder ein Telefon bekommen aus Israel und als die Raketen geflogen sind, wir haben noch vorher miteinander gesprochen und wir können nicht alles am Telefon besprechen, weil die Telefonate werden alle abgehört, das ist ganz klar. Aber da braut sich was zusammen, Leute. Und wisst ihr, Sacharja 12, Vers 2 und 3 ist der Schlüssel, um jetzt die Zeit zu begreifen. Das heißt es, sieh, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Und die werden davon trinken und besoffen werden. Taumelvölker ringsumher, Taumelbecher, Gaza, Syrien, Libanon. Die würden am liebsten Israel auslöschen. Begreift man nicht, wenn man nicht Sacharja 12 versteht. Sacharja 12, liest das zu Hause. Du kriegst den Schlüssel für die Zukunft. Das eine Punkt. Wenn ich Gottes Wort ernst nehme, nehme ich auch seine Prophetie ernst. Und die ist ganz wichtig, um unsere Zeit zu verstehen, Leute. Nächster Punkt. Ich habe das jetzt etwas jüdisch formuliert. Habe ja jüdische Freunde. Und das große Problem ist immer, wer ist Jesus? Yeshua HaMashiach, Jesus der Messias, wer ist der? Und da geht die Diskussion darum. Und das Problem ist, wenn ich davon ausgehe, dass wir in großen endzeitlichen Zusammenhängen sind und Jesus als Messias ausklammere, dann fehlt mir das große Ganze. Dann werde ich verwirrt. Ohne Jesus Christus hast du keinen wahren Bezugspunkt auf der Endzeit. Jesus Christus ist der Mittelpunkt aller Prophetie. Und nur von daher entschlüssele ich die Zukunft. Es dreht sich alles um ihn. Müssen wir ganz klar sehen. Yeshua HaMashiach, er ist der entscheidende Faktor. Ich habe noch eine Bibelstelle drunter geschrieben. Die solltet ihr mal zu Hause vielleicht durchlesen. 2. Thessalonicher 2, von 3 bis 10, wo die Rede davon ist, dass eine Gestalt kommen wird, die wird dann als der falsche Messias verehrt werden. Und er wird sich in den Tempel setzen, in den dritten Tempel, der gebaut werden wird. Und dort wird er sich als falscher Messias ausgeben. Wir sagen das unseren jüdischen Freunden und warnen sie mit Schmerzen, weil sie der nächsten Katastrophe entgegengehen, solange sie nicht Yeshua HaMashiach erkennen. Ich kann die endzeitigen Geschehen nur mit Jesus Christus erkennen. Wir sagen das nicht richtig, wir sagen das weinend, weil wir sehen, in welche Katastrophe Israel wieder reinläuft. Und dass ihr nicht denkt, Manfred erzählt jetzt hier Märchen, habe ich euch was mitgebracht. Ist mir ein wichtiger Punkt, ihr könnt euch das nachher in Ruhe anschauen. Und zwar, in Israel gibt es ja ganz große Bestrebungen, den dritten Tempel zu bauen. Der wird kommen. Es läuft alles darauf hin. Wie er genau passiert, sei mal dahingestellt. Auf alle Fälle, sie geben jetzt schon Tempelmünzen heraus. Das ist eine Original-Tempelmünze aus Jerusalem. Wir haben die extra bestellt, weil ich gesagt habe, da stehen so viele Informationen drauf. Wir können die nachher mal anschauen. Man brauchte im Tempel eine sogenannte Tempelmünze, die man nur im Tempel für die Opfer gebraucht hat. Und die sehen sie bereits am Prägen, weil sie damit rechnen, dass der dritte Tempel kommt. Und wenn wir uns jetzt das hier anschauen, dann, Leute, merkt ihr, was die Stunde geschlagen hat. Auf der einen Seite, könnt ihr es als Vorderseite anschauen, da seht ihr die Menorah und so weiter. Und da seht ihr dort, also 70-Jahres-Jubiläum hat sich gerade erfüllt. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn euch das anschaut, da seht ihr bekannte Politiker da drauf. Und jetzt wird's gefährlich. Warum wird das gefährlich? Weil sie sagen, da ist links der persische König Kores abgebildet. Wie gesagt, auf einer Tempelmünze, die gehört von Juden herausgegeben, nicht von Christen. Und davor ist das bekannte Signet eines bekannten Präsidenten. Kennt ihr alle. Das heißt, man spricht diesem Präsidenten Qualitäten des persischen Königs Kores zu und vergleicht ihn und stellt ihn in die gleiche Reihe. Und sagt, so wie Kores damals die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft hat zurückkehren lassen nach Israel, so wird dieser Präsident etwas Gewaltiges tun. Man setzt die ganze Hoffnung auf weltliche Herrscher. Sehr gefährlich. Ich sage euch nachher noch einen zweiten Satz dazu. Aber noch auf die Rückseite dieser Münze, die ist nämlich genauso bezeichnend. Auf der Rückseite drauf seht ihr den zukünftigen Tempel. Den wollen sie bauen, deshalb auch Tempelcoin. Und das hat mich erschreckt, diese Friedenstaube. Das heißt, diese unglaubliche Sehnsucht, lass uns endlich Frieden finden im Nahen Osten. Und wisst ihr, genau das wird der Antichrist ausnützen und sich nachher in den Tempel setzen. Weil er wird sagen, Friede, Friede, heißt in der Heiligen Schrift, ist ein Bibelzitat, und es ist doch kein Friede. Und dann beginnt nochmal die große Katastrophe. Also das kann ich nur erkennen von Jesus Christus her. Wie stehen wir dazu? Oder wie stehe ich dazu? Ich kann ja nicht sagen wir, ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Die Konsequenz ist für mich, wir setzen unsere Hoffnung nicht auf weltliche Herrscher. Also jetzt glaubt ja nicht, ihr könnt nachher mit mir über den amerikanischen Präsidenten diskutieren. Ich rede kein Wort mit euch drüber. Das ist nicht mein Thema. Das ist ein weltlicher Herrscher. In 6 Jahren ist er weg vom Fenster. Hat noch so lange seine Amtszeit und dann ist die abgelaufen. Ja? Also, wird natürlich viel passieren noch in der Zeit, aber wir setzen unsere Hoffnung nicht auf weltliche Herrscher. Sie sind nur Werkzeuge in der Hand Gottes. Und das kommt mehrmals in der Heiligen Schrift vor. Ich habe euch nur 2 Bibelstellen hingeschrieben. Jesaja 45, da geht es um Kores. Und in Jeremia 25 geht es um Nebukadnezar. Nebukadnezar als Knecht Gottes, der Gottes Auftrag erfüllen muss. Babylonisches Reich ist Knecht Gottes, muss seinen Auftrag erfüllen, aber es hat alles Konsequenzen. Also, falsche Friedenshoffnungen. Wir vertrauen auf Yeshua HaMashiach, auf Jesus den Messias. Ohne ihn kommen wir nicht durch die Endzeit durch, Leute. Oder nur mit ihm haben wir Klarheit. Zur selben Zeit will ich Jerusalem zum Laststein machen für alle Völker ringsumher. Und alle, die sie wegheben wollen, diesen Laststein, werden sich daran zerschneiden. Und es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Jesaja 12 bis 14 ist die große Enthüllung der Zukunft. Was passiert da bei uns noch alles? Gehen wir zum nächsten Punkt. Ich möchte noch 2 Dinge sagen zur wirtschaftlichen Katastrophe. Ohne da jetzt ins große Detail zu gehen. Aber diese Sätze, die hier stehen, die könnt ihr genauso gut aufs Geistliche münzen. Im geistlichen Bereich gelten diese Sätze genauso. Es gibt 2 Leute, ich rechne sie zur Hochfinanz. Die haben ganz oben mitgemischelt. Der eine davon, bei einigen bekannt, der heißt Florian Homm. Der hat Milliardenfonds gemanagt und der andere hat das Buch Endspiel geschrieben. Könnt ihr wirklich lesen, es geht sehr praktisch darin zu, was in nächster Zeit kommt und wie wir uns darauf vorbereiten, als Studenten, als Rentner, als Geschäftsleute und so weiter. Man gibt ganz praktische Hinweise. Und der andere hat das Buch geschrieben, der Markus Krall, über, da nennt ihn den Draghi, gleich nebenbei bemerkt, Draghi heißt da, ich habe mir meine Frau gesagt, Draghi ist ja italienisch, heißt auf Deutsch übersetzt Drachen. Da regiert ein Drache. Also, muss ja nicht mehr dazu sagen. Das ist, könnt ihr selber drüber nachdenken. Nomen est omen. Der Name ist Begriff, Programm. Und dort, der selber war er in der EZB und hat dort die Bankenregulierung gemacht. Und dann haben sie nicht auf ihn gehört, dann ist er ausgestiegen, hat ein Buch geschrieben, er sagt 3 Zitate. Die Überregulierung der Banken erzeugt nur eine Illusion der Sicherheit. Sie vernebelt statt aufzuklären. Das System steht in Wahrheit vor einem Kollaps. Er gibt dem europäischen System noch 2 Jahre, dann knallen wir an die Wand. Und das sagt er als EZB-Berater. Aber die haben nicht auf ihn gehört. Er sagt, die Katastrophe ist nicht mehr abzuwenden. Die kommt, Leute. Und dann 2 Sätze. Also die könnte ich genauso im geistlichen Bereich anwenden. Man will die unbequeme Wahrheit aber auch ausblenden. Man will das Ding nicht hören. Und es war noch nie so billig, verantwortungslos zu sein. Der Satz gefällt mir wahnsinnig gut. Aber es war noch nie so billig verantwortet, Kloß zu sein. Und jetzt zeige ich euch ein Geheimnis. Jetzt kommen wir wieder auf Hosea zurück, beziehungsweise aufs fünfte Buch Mose. Im Alten Testament ist ganz klar aufgeführt, Leute. Und da könnt ihr mich nachher steinigen. Ich beweise euch das im fünften Buch Mose, im Kapitel, habe ich mir hier eine kurze Notiz gemacht, glaube 28. Sehe es gar nicht, aber 5 Mose 28. Da ist ein ganzes Kapitel darüber und da steht klipp und klar: Schuldenmacherei ist vom Teufel, ist Fluch Gottes. Das, was wir hier in Europa machen, dieses grenzenlose Gelddruckerei, das ist bereits Gericht Gottes. Steht ganz klar im Alten Testament drin. Und wenn uns das um die Ohren fliegt, dann haben die keinerlei Rezepte mehr. Die haben keine Hilfe mehr. Kann ich euch sagen, die sind am Ende mit ihrem Latein. Die Frage ist nur, wie lange können wir das Volk noch stillhalten, bevor es richtig knallt. Und das wird knallen, das kann ich euch sagen. Da kommt noch was auf uns zu. Hosea 4 lässt grüßen. Wirtschaftliche Katastrophe. Wir haben Gott verworfen in Europa, das ist jetzt die Konsequenz davon. Hätten die in die Heilige Schrift reingeschaut, wären sie nämlich klug geworden, hätten gemerkt, diese Schuldenmacherei ist genau das, was Gott als Fluch bezeichnet. Also, gehen wir einen Schritt weiter. Angesichts der Zeit lasse ich jetzt die ökologische Katastrophe weg. Wäre ganz spannend zu sehen, weil das könnte man jetzt mit Offenbarung 6 verknüpfen. Und lassen wir jetzt aber weg hier. Gehen wir in die Anwendung rüber. Also, zukünftiges Verhalten. Ich lebe, jetzt bin ich eins zu weit. Ich lebe nicht mehr einfach so in den Tag hinein, sondern mir wird bewusst, so wie ich mit Gottes Wort umgehe, so geht Gott mit mir um. Hosea 4. Wenn ich liederlich mit Gottes Wort umgehe, geht Gott mit mir auch so um. Wenn ich Gottes Wort auf die Seite schiebe, dann wird Gott mich auch auf die Seite schieben. Wenn ich täglich Heilige Schrift lese, dann wird Gott sich auch täglich um mich kümmern. Denn es ist das Wertvollste, was er uns anvertraut hat. Sein ewig gültiges Wort, von dem er nicht den kleinsten Buchstaben, das ist im Hebräischen nur so ein Häkchen, ein Jota, sagt er, selbst das wird er nicht zurücknehmen. Das ist ganz bewusst, an der Stelle steht dieses Jota. Und alles hat seine Bedeutung. Da haben die Juden mehr Ehrfurcht, muss ich euch sagen. Also wenn ihr euch mit Juden unterhaltet, dann haben wir große Ehrfurcht vom Wort Gottes, weil sie wissen, es ist Gottes Rede an uns Menschen und dieses Wort kann nur mit Ehrfurcht behandelt werden. Und ich habe das ernst zu nehmen. So wie ich mit Gottes Wort umgehe, so geht Gott auch mit mir um. Wenn ich das zerpflücke, naja, dann wird mein Leben eines Tages auch zerpflückt werden. Nächster Schritt. Ehrfurcht vor dem Wort Gottes macht klug, weil ich Zusammenhänge frühzeitig erkenne und aufhöre zu träumen. Es wird uns immer wieder eingeredet, ja, man kann das Wort Gottes nicht mehr verkündigen und es ist nicht mehr zeitgemäß und hört doch mal auf, das euren Kindern zu erzählen. Na, umgekehrt, die können nicht genug Wort Gottes bekommen. Wort Gottes macht klug. Wort Gottes gibt Klarheit. Mir hat ein Jude aus Zürich erzählt, ich habe es fast nicht glauben können, er hat gesagt, in den USA gibt es eine Bank. Ihr wisst, die Juden gehen lange in die Yeshiva, in praktisch eine theologische Hochschule, haben sie abgeschlossen. Die haben die von der Bank direkt genommen und auf den Direktionsposten gesetzt. Aber jetzt haben die ja gar nicht Wirtschaft studiert. Sagt er, die haben aber denken gelernt. Logisches Denken lernst du in der Heiligen Schrift. Weil in der Heiligen Schrift, achte mal darauf, wie oft kommt das dort vor, wenn, dann. Das ist logisches Denken. Wenn das so machst, dann passiert das. Wenn das eintritt, passiert das. Wenn, dann. Das sind logische Schlussfolgerungen. Und wenn du das immer wieder liest, dann denkst du auch natürlich nachher so. Wenn, dann. Also, Es gibt klare biblische Abfolgen und die gelten im Alten Testament, die gelten genauso heute. Ich habe so nochmal diese 6 Abfolgen hier so symbolisch dargestellt. Könnt das zu Hause nochmal nachlesen. 5. Mose 28. Schaut das dort nach. Das ist der Vers 13 und 43. Dort wird klar beschrieben, was mit Schulden es auf sich hat. Und da könnt ihr jetzt auf den Drachen hören oder irgendwas. Die sind mit ihrem Latein am Ende, das sage ich euch. Wer sich auf Gottes Wort verlässt, der wird innerlich unabhängig. Und zwar von Sensationsmeldungen. Du musst nicht jede Sensationsmeldung lesen und hören und wissen. Wenn mich jemand anspricht, kann er auch sagen, du, keine Ahnung. Kümmert mich nicht, beschäftigt mich nicht, ja? So das berühmte Zitat, ob ein Reissack in China umfällt, was interessiert mich das? Muss ich das wissen? Versteht ihr? Als Symbol, als Bild gesprochen. Muss ich alles Elend der Welt mitbekommen? Nein, wichtiger ist, dass Gottes Wort in dir lebt. Und wichtig ist, dass wir von Jesus Christus hierher alles sehen. Und was uns vielleicht abgeht, ist, wir leben in einer der längsten Friedensdekaden, wo Europa jemals gehabt hat. Ich habe das erst gestern wieder zu meiner Frau gesagt, was habt nur die alte Generation früher erlebt. Wir haben den Ersten Weltkrieg als Kind erlebt, haben den Zweiten Weltkrieg erlebt, das war ja kurz danach, waren 25 Jahre später, war der Zweite Weltkrieg, da haben wir eine Katastrophe nach der anderen erlebt. Wir haben ja jetzt eine Friedensdekade, sowas hat es ja noch gar nie gegeben. Und man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass da ein Bruch gibt, dass das so quasi wie mal senkrecht aufhört. Wir sind uns das so gewöhnt, dass der Mensch denkt da so, das war schon immer so, das muss so weitergehen. Und er denkt nicht daran, dass Gott auch mal einen Bruch machen kann. Und deshalb, Gott kann Entwicklungen auch mal hart stoppen, wenn er sagt, jetzt ist das Maß voll. Für mich eines der größten Trostwörter, und ich habe das in meiner Bibel ganz fest angestrichen, und ich hoffe, ihr macht das auch, weil das ist wirklich ein Wort des Trostes. Amos 3, Vers 7. Gott lässt seine Leute nicht im Regen stehen. Er zeigt denen, was kommt. Aber da musst du nicht die Heilige Schrift lesen, sonst kriegst du das nie mit. Dort steht, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbart denn sein Geheimnis oder seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Also Gott hat alles Wichtige den Propheten vorausgesagt. Wir sind nicht quasi hilflos der Zukunft ausgeliefert. Was du natürlich machen musst, musst du auf dem Hosenboden sitzen und musst Heilige Schrift lesen. Von selber kommt das nicht über dich. Und dann werden dir Zusammenhänge aufgehen. Und du wirst merken, wie wunderbar Gottes Wort ist. Als persönlicher Trost und gleichzeitig aber auch als Erleuchtung, was kommt auf uns zu, Leute. Es ist beides da. Es ist ganz persönlich. Er spricht zu deinem Herzen. Und er spricht aber auch zu deinem Herzen, indem er dir die großen Zusammenhänge aufzeigt. Beides ist da. Und deshalb Amos 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Mir ist jetzt noch wichtig, nicht, dass der eine oder andere denkt, ja, aber ich habe versagt und was weiß ich was und ich bin ja ganz elendig dran und schaffe ich das überhaupt und so weiter. Da möchte ich dir heute Morgen zurufen, er hält dich fest. Und er schaut auch dein Herz an. Er hält dich fest und er hält auch dich dann noch fest, wenn du versagt hast. Oder wenn du ihm untreu geworden bist. Er ist ja der Treue, er erfüllt es ja. Seine Gnade und Treue ist immer noch größer als meine Gnade und Treue, Leute. Sonst könnte ich nämlich aufhören. Das müssen wir ganz klar dazu sagen. Wir werden herausgefordert, das zu leben. Wir wissen aber auch um unsere Schwachheit, und dass wir das nicht immer so schaffen, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Darum, er hält dich fest und er bringt dich durch. Und das ist ganz wichtig, Leute, dass er der Treue ist. Also all die Worte, mit denen ich eingestiegen bin, Treue, Wahrheit, Gnade und so weiter, die werden durch Jesus Christus verkörpert und verwirklicht. Er hat das vorgelebt. Sonst könnten wir es ja gar nicht nachleben. Also, er ist das Zentrum und er hat alles erfüllt. Und darum fordert er uns auf, macht es genauso. Und hier noch das Letzte. In all dem, was passieren wird, lasst uns an das eine denken. Er ist der wiederkommende Herr, der durch alle Katastrophen hindurchführt. Und da werden ja noch ein paar auf uns zukommen. Zweifellos. Er hat alles im Griff, weil er der Herr ist. Und er ist der wiederkommende Herr. Und er wird sich eines Tages sichtbar zeigen. Ich habe hier bewusst noch ein Bild vom Ölberg, das ist jetzt der Blick auf den Ölberg, hier reingesetzt, weil er dort wiederkommen wird, auf dem Ölberg, bei seiner weltweiten sichtbaren Zukunft für die gesamte Welt. Jeder Weltherrscher, egal wie er heißt, egal welches Land er beherrscht, muss sich nach allen Katastrophen, die noch kommen werden, vor ihm beugen. Schauen wir in Sacharja 14 an, im Schlusskapitel vom kleinen Propheten Sacharja. Wisst ihr, weil wir Gottes Wort ernst nehmen, nehmen wir auch die Prophetien ernst. Wenn wir das Gottes Wort, das Fundament entziehen, dann kannst du mit den Prophetien aufhören. Da hast du aber auch keine Orientierung mehr. Gehst du pleite. Geistlich gehst du pleite. Darum, Gottes Wort ist so wichtig und so wertvoll, dass wir das wirklich ernst nehmen, Leute. Und wenn wir das tun, dann wird der Segen fließen. Das kann ich euch sagen. Der Segen kommt. Gottes Wort bringt Segen. Bringt Segen über dich, die Familie. Und du wirst gesegnet werden. Und das hast du ja sicherlich auch schon persönlich erlebt. Wenn du Gottes Wort gelesen hast, der Tag ist anders verlaufen. Du hast einen Frieden drin gehabt, ganz tief in deinem Herzen. Und du wusstest, egal ob jetzt der Tag erfolgreich ist oder weniger erfolgreich, ich habe Gottes Wort gelesen, der Tag ist gerettet. Das ist so. Weil es Gottes Wort ist. Weil die Ewigkeit dir begegnet ist. Also, freuen wir uns, dass uns Gott Klarheit schenkt und in seinem Wort auch, gerade in Hosea 4, prophetisch aufzeigt, wie gewisse Entwicklungen ablaufen, in denen wir auch jetzt gerade voll drinstehen. Also, da möchte ich jetzt gern abschließen mit Gebet. Wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass dein Wort klar und wahr ist und dass dein Wort persönlich zu uns spricht und uns gleichzeitig offenbarst, was kommen wird, Herr. Und so möchten wir dich bitten, dass du uns Klarheit schenkst, auch im Blick auf die Zukunft, Herr, dass wir mit deinem Wort wie ein Licht den Weg sehen, der vor uns liegt. Möchte dich für jeden Einzelnen bitten und ganz speziell, Herr, auch für unsere Sonntagsschule und Unterrichtskinder, dass sie die Liebe gewinnen zu deinem Wort. Und dass du uns auch immer wieder die Lehrer dazu ausrüstest, dass sie es mit Freuden tun, Herr, weil dein Wort so wichtig ist. Und dass diese Saat aufgehen darf zur rechten Zeit. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Und so bitten wir dich jetzt, Herr, mach dein Wort in uns lebendig. Wir danken dir dafür. Amen.